Dessau-Roßlau,
Köthen,
Weißenfels,
Naumburg,
Aschersleben,
Könnern,
Halle,
Eisleben,
Leipzig,
Landsberg,
Merseburg,
Teutschenthal,
Schkopau,
Oranienbaum,
Bitterfeld,
Bennstedt,
Köthen,
Wörlitz.
Die Regionalnachrichten.
Strasuitze, sage ich. Ahoi und Ola, ich bin Udo.
Und Cindy hier am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen hier an diesem Dienstag mit den Regionalnachrichten.
Ich füge jetzt mal zu den eben verklungenen Orten noch ein Dresden hinzu. Dort wurde nämlich am vergangenen Wochenende der Christopher Street Day begangen oder gefeiert. Christopher Street Day, der Tag, an dem für Gleichstellung von nicht-heterosexuellen Lebensweisen gekämpft und getanzt wird. Und um Solidarität mit diesem Ziel und mit dieser Veranstaltung zu demonstrieren, ließ Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping von der SPD vor dem Sozialministerium in der Albertstraße in Dresden die Regenbogenflagge hissen. Ein schönes Zeichen. Eines, das in ganz vielen Städten ebenso gemacht wird. Ich habe das schon gesehen in Wien, Kopenhagen, Barcelona, aber auch in Leipzig. Das ist dort Normalität, aber nicht in Dresden. Denn schon 2 Stunden später war die Flagge wieder eingeholt auf Anordnung der Staatskanzlei. Begründung: an Gebäuden der Staatsregierung, da dürften nur Dienst- und Staatsflaggen hängen. So sehe es die sächsische Flaggenordnung vor. Wenn ich das jetzt hier so erzähle, da können Sie sich natürlich vorstellen, sieht gut aus. Grüne, Linke und Jusos in Dresden aus der Landesregierung, die warfen dann auch der CDU-geführten Regierung mangelnden politischen Willen vor. Die haben sich da also einigermaßen drüber erbost. Aber eigentlich ist es gar nicht so erbosenswert, weil das kennen wir ja von dieser Partei auch aus anderen Gremien und Ländern. Interessant ist allerdings dieser Vorfall vor allem deshalb, weil eine Woche zuvor die Fahnen der Dresdner Musikfestspiele vor diesem Ministerium gehisst waren. Die Staatskanzlei, die beeilte sich dann auch ganz schnell zu betonen, dass dies ein Versehen gewesen sei. Auch die Fahnen des privaten Festivals, die hätten da nicht hängen dürfen. Es sei jedoch versäumt worden, dies zu kontrollieren. Ist lustig, dass sie dann beim CSD ein bisschen genauer kontrollieren.
Bestimmt, weil es vorher versäumt wurde.
Ja, genau. Da muss man dann danach gleich strenger sein. Irgendjemand hat gesagt, da hängen noch Fahnen und dann... Wir sind bei dem, was so Regierungen gern machen, waren in Sachsen. Ich gucke jetzt gern auch nochmal nach Sachsen-Anhalt. Da gibt es ein Thema, das ist eigentlich bundesweit, wird das thematisiert, nämlich die Zahl der Abschiebungen. Die ist bundesweit im vergangenen Jahr gestiegen. Eine Tendenz, die sich garantiert auch für die ersten Monate diesen Jahres nicht ändern wird, wahrscheinlich sogar eher noch erhöhen. Es gibt noch keine offiziellen Zahlen, aber wir hören ja die Meldungen. Und Innenpolitiker und Politikerinnen, die verweisen derzeit auch sehr gern und vehement auf diese Statistik. Immer so ein bisschen mit Stolz, denn mehr Abschiebung, das bedeutet irgendwie ja auch so konsequente Einhaltung der bestehenden Regeln in Sachen Asyl und Einwanderung. Und auch unser Innenminister, der Herr Stahlknecht, der bildet da keine Ausnahme. Allerdings gibt es auch, ich weiß nicht, ob wachsende Anzahl von Menschen, aber es gibt Menschen, die ganz und gar nicht stolz sind auf das, was da so an harten Regeln, Gesetzen und Praktiken existiert und auch durchgesetzt wird. Aktuell macht der Fall einer aus Albanien stammenden Familie die Runde, die derzeit in Halle lebt. Vor einer Woche am Montag, da blockierten etwa 20 Menschen den Zugang zum Haus, in dem die Familie lebt und verhinderten damit die geplante Abschiebung. Die Demonstrierenden wiesen bei ihrer Blockade vor allem auf den Zustand der Frau und sie ist auch gleichzeitig Mutter, hat also 2 Kinder oder 3 Kinder und sie ist im 7. Monat schwanger. Darauf wiesen die Blockierenden hin, auch mit dem Hinweis, dass die Schwangerschaft bisher äußerst kritisch verlaufen sei. Das Innenministerium, das beurteilt den Gesundheitszustand der Frau komplett anders. Die Reisefähigkeit sei nicht beeinträchtigt, so steht es im Gutachten des Amtsarztes. Und eine Risiko- bzw. Hochrisikoschwangerschaft, die sei ausgeschlossen. Demzufolge setzte also das Innenministerium gleich für Freitag einen neuen Abschiebungstermin an, der allerdings wieder nicht gehalten werden konnte. Allerdings diesmal aus anderen Gründen. In der Nacht zuvor war nämlich eine Tochter der Familie einer Blinddarm-OP unterzogen worden, ein Notfall, und deshalb befand sie sich im Krankenhaus. In diesem Fall kann man sagen, die Familie hat Glück gehabt. Allerdings Nur ein bisschen, denn die Abschiebung ist lediglich verschoben, nicht ausgesetzt. Der Flüchtlingsrat in Sachsen-Anhalt, der kritisiert deshalb weiterhin und vehement die Prüfung der Reisefähigkeit der Frau, die beinhaltet überhaupt nicht die Situation, die die Familie bzw. die Frau dann in Albanien, also in dem Heimatland, erwartet, dahin, wo sie wieder abgeschoben werden sollen. Und da solche Prüfungen offenbar recht häufig nur oberflächlich erfolgen, also man guckt so ein bisschen, naja, wie geht's denen hier in Kalbe, alles in Ordnung und dann weg damit. Und weil das so, wo das immer passiert, gibt es mehr und mehr Menschen und Institutionen, die kritisch auf die aktuelle Praxis schauen und etwas, was ich gefunden habe und was mich dann doch überrascht hat, selbst der eher konservative MDR, so würde ich den jetzt mal beschreiben, also sehr Mainstream-mäßig orientierte MDR, veröffentlichte gerade gestern am Montag auf seiner Homepage Tipps und Ratschläge, wie auf legalem Wege Abschiebungen verhindert werden könnten. Vielleicht ändert sich ja auch gerade was in der öffentlichen Stimmung.
Das ist ja mal in allem, was da passiert, eigentlich noch eine schöne Meldung zum Schluss, ja. Trotz der doch eher schrecklichen Themen. Wir schauen mal nach Merseburg und so erfahren Merseburg zur Fachhochschule in Merseburg, von der wir in letzter Zeit eigentlich doch öfter Positives zu berichten hatten. Und auf der Suche nach positiven Nachrichten aus der FH Merseburg bin ich auf eine gestoßen, die mir im wahrsten Sinne des Wortes aufgestoßen ist. Die Hochschule Merseburg hat nämlich einen Partnervertrag mit der Bundeswehr unterschrieben. Die Fachhochschule will maßgeschneiderte Trainings und Praktika für ausgeschiedene Zeitsoldaten einrichten, um ihnen den Übergang ins zivile Leben zu erleichtern. Diese Zusammenarbeit besteht bereits und soll nun aber im Zusammenhang mit dem Partnervertrag mit zusätzlichen Angeboten erweitert werden. Die Fachhochschule Merseburg richtet sich damit offensichtlich nach Maßgaben der Bundeswehr und wird diese enge Zusammenarbeit ausweiten. Interessant dabei ist, wenn man betrachtet, dass auch die Fachhochschule Merseburg genauso wie die Uni Halle ja von massivem Stellenabbau und Ressourceneinsparungen betroffen ist. Zum Beispiel wird der Fachbereich Maschinenbau und Fachbereich Elektrotechnik komplett ausgelagert. Und besonders auch im Fachbereich Sozialwesen gibt es eine Reduzierung der Aufnahmekapazitäten. Auch da wird eingeschränkt. Ja, für die Bundeswehr werden Türen und Tore geöffnet, wird es zusätzliche Dozenten geben.
Ach, da wird es sogar zusätzliche Dozenten geben?
Ja, spannend. Von der Bundeswehr.
Also FH Merseburg könnte auch bald Militärhochschule Merseburg werden. Ich bleibe mal bei Merseburg, weil das, was ich hier noch rausgesammelt habe, das, naja, irgendwie passt das schon auch hübsch zusammen. Also für mich können Sie jetzt selber entscheiden, ob die beiden Meldungen was miteinander zu tun haben. Direkt erstmal nicht. Ich rede über den Bericht des Landesverfassungsschutzes, der in der letzten Woche veröffentlicht wurde, was da alles so drin ist, wo man sehr genau und mit Vorsicht hingucken sollte und was da an belastbaren Aussagen wirklich drin steht. Das haben Sie hier bei Korax in den letzten Tagen schon gehört. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einen Blick auf eine Aussage oder auf einen Punkt richten, der da drin steht und der besonders das, ich sag mal, Kernsendegebiet von Korax betrifft, also das, was sich so um Halle an Landschaft und Region drumherum bastelt, was dazugehört. Im Verfassungsschutzbericht wird nämlich festgestellt, dass die Gewaltschwerpunkte von Rechtsextremen vor allem zu finden sind in Dessau-Roßlau, dem Landkreis Wittenberg und im Saalekreis. Also im Saalekreis, der wird sogar explizit aufgeführt, da hat die Zahl der bekannten Rechtsextremen zugenommen. Zwischen 80 und 100 Personen könnten diesem Kreis mittlerweile zugeordnet werden. Das ist auch so eine weiche Statistik. Man weiß immer nicht genau, ab wann ist denn jemand wirklich recht. Also der Verfassungsschutzbericht, der sortiert das nicht so direkt zu, ab wann wird jemand als rechtsextrem wahrgenommen oder eingeordnet. Das waren vor, also dieser Bericht bezieht sich auf das Jahr 2014. 2013 waren das etwa 20 Personen weniger. Das heißt, es ist gut 20% auch gestiegen, wenn man das mal so ausdrücken will. Macht sich auch bemerkbar darin, dass sich in Merseburg und in Querfurt, also eigentlich über den gesamten Saalekreis hinweg, Aktionsgruppen gebildet haben, die sich auch mehr und mehr zu Treffpunkten von Neonazis aus der gesamten Region etablieren. Weshalb auch die Demos und Aktionen, die derzeit im Saalekreis und vor allen Dingen auch in Merseburg stattfinden, stärkeren Zulauf haben als noch vor einigen Jahren, also Zulauf aus der Region. Da kommen eine ganze Menge Rechtsextreme angereist. Und damit bin ich dann auch bei einem Termin für Sie, den Sie sich jetzt schon mal eintragen sollten. Am 20. Juni steht nämlich der nächste Marsch der Rechtsextremen an und das Aktionsbündnis Merseburg gegen Rechts ruft zu zur Gegenveranstaltung auf. Das wäre dann also mal ein guter Zeitpunkt für Sie und auch ein guter Ort, um ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit und Saubermännertum, so bezeichne ich die mal, zu setzen.
Wir schauen mal nach Leipzig. In Leipzig sieht die Situation anders aus. Leipzig klagt derzeit über ein Problem mit Linksextremismus. Die MZ hat am Sonntag dazu auch einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift Brutale Gewalt von links. Wobei man sagen muss, bei der brutalen Gewalt, die da betitelt wird, handelt es sich nicht um Gewalt gegen Personen, sondern vielmehr gegen Gebäude und Gegenstände, Polizeiautos etc. In der Vergangenheit haben sich die Übergriffe oder die Angriffe speziell gegen die deutsche Asylpolitik gerichtet. Wir hatten ja das Thema Abschiebungen und die Verschärfung der Dublin-II-Verordnungen. Gegen diese richtete sich die linke Gewalt, nenne ich sie jetzt mal so. Der neueste Angriff war am Wochenende. Etwa 100 Personen, Vermummte, haben Scheiben des Bundesverwaltungsgerichts eingeworfen, Autos demoliert, Polizeiautos insbesondere, und Brandsätze geworfen. Dazu gibt es kein Bekennerschreiben. In der Vergangenheit gab es das zum Thema Asylpolitik. Vermutet wird, dass dafür der aktuelle G7-Gipfel in Bayern verantwortlich ist.
Interessant ist ja diese, also ich meine, jetzt haben sie mich, was, Linke, warum zerren wir das hier so in die Regionalnachrichten hinein? Interessant ist es ja tatsächlich, wie groß dieser Aufmacher ist. Ne? Also es war fast eine ganze Seite in der, also hier in der Mitteldeutschen Zeitung, und auch, naja, andere Medien haben da berichtet, und natürlich werden auch gleich Prominente da zitiert und zu Wort kommen. Also zum Beispiel Jule Nagel wird da mit einer Äußerung zitiert, so in der Art, ich lehne das auch alles ab und wie auch immer, also auch sehr verkürzt. Spannend, wie da umgegangen wird, ne, mit, also was ist die rechte Gewalt, was ist die linke Gewalt und wie wird das in den Medien tatsächlich publiziert. Punkt. Ich gucke mit Ihnen jetzt gern, oder wir gucken mit Ihnen natürlich auch nicht nur in die Region, sondern auch in die Stadt, nach Halle. Und da gibt es ein Thema, das bewegt gerade die Gemüter, vor allen Dingen auch jetzt am Wochenende war das wieder großes Thema. Der Deich, der da gebaut werden soll, Richtung Halle-Neustadt, also zwischen Saale und Halle-Neustadt. Sie erinnern sich, vor 2 Jahren, da war dieses riesen Jahrhunderthochwasser, der Deich drohte einzustürzen, überzulaufen, wie auch immer. Und man stellte fest, der hält kein weiteres Hochwasser mehr ab. Und seitdem soll dort gebaut werden, wird wieder gestoppt. Die Parteien streiten sich, können sich nicht einigen. Und deshalb lädt jetzt der Umweltminister Hermann Onko Eikens zum Deichgipfel nach Magdeburg ein. Und er hat jetzt auch einen Termin festgelegt, nämlich den 25. Juni 2015. Da sind dann also die Agierenden, die Parteien eingeladen. Und Ziel ist es, sie überhaupt erstmal an einen Tisch zu bringen und überhaupt wieder in ein Gespräch zu kommen und möglichst zügig den Deichbau zu ermöglichen. Denn wie gesagt, im Moment sind die Bauarbeiten ja gestoppt worden vor 4 Wochen. Die Interessengemeinschaft Hochwasserschutz Altstadt, die hatte diesen Baustopp erwirkt, da sie mit dem aktuell geplanten Deichverlauf nicht zufrieden sind und eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen. So eine Umweltverträglichkeitsprüfung, das ist ein sehr langes Verfahren. Also frühestens in einem Jahr werden Ergebnisse vorliegen. Dann gibt es immer noch das Verfahren, ob dann gebaut werden kann. Also das heißt, so wie die Lage jetzt ist, heißt das, erst in 1,5 Jahren wird weitergebaut und es gibt keinen sicheren Hochwasserschutz. Das war dann wohl auch so ein bisschen der Hintergrund, warum am Wochenende die Initiative Pro Deich zum Deichtag aufgerufen hat. Da haben sich 140 Menschen aus Halle-Neustadt zusammen eingefunden und eine Menschenkette gebildet. Und da gab es auch eine Gegendemonstration, eine Ein-Mann-Gegendemonstration. Ein Mensch aus Teicher hat sich mit einem Plakat hingestellt und darauf gefordert, Oberbürgermeister Bernd Wiegand vor Gericht zu stellen. So viel zu dem, wie reden wir denn miteinander? Hübsche Meldung für dich.
Ist auch mal hübsch, ja. Ein Gegendemonstrant. Ja.
Süß. Naja, vielleicht gab es auch mehr, aber der eine, der war schön auf dem Foto zu sehen.
Wir bleiben noch ein bisschen bei Umwelt.
Protestieren,
Themen.
Ne? Umwelt und protestieren.
Bei Umwelt und protestieren, genau. Es gibt ja viel zu protestieren, wenn wir auf Umweltkonzepte bzw. Umweltnutzungskonzepte, sage ich es jetzt mal so allgemein, der Stadt Halle schauen. Hufeisensee, Golfplatz. Diese beiden Stichworte dürften Ihnen inzwischen mehr als bekannt sein. Das ist ja seit 2012, glaube ich, ist das schon in Diskussion, das Thema Hufeisensee und Golfplatz.
Ja, mindestens, ne?
Mindestens, ich glaube sogar noch länger. Also auf jeden Fall schon seit mehreren Jahren. Das Nutzungskonzept des Hufeisensees wurde ja durch den Stadtrat beschlossen. Es soll eine 27-Loch-Golfanlage entstehen und ein 100-Betten-Golfhotel sowie weitere Nebenanlagen wie beispielsweise asphaltierte Wege und Parkplätze. Das heißt, der komplette westliche und südwestliche Teil bis zur Straße soll mit Golfplatz und Hotel und allen Nebenanlagen besetzt werden. Es gab ja bereits 2012, wie gesagt, Proteste von Anwohnern und Umweltinitiativen gegen das Bauvorhaben. es gab eine Bürgersprechstunde im Stadtrat, wobei von den Bürgern, die besonders aus Anwohnern der Region bestanden, kein einziger dabei war, der gesagt hat, ja, juhu, wir brauchen einen Golfplatz, sondern alle nur gesagt haben, nee, wir fühlen uns dadurch extrem eingeschränkt in unserem Naturraum zum einen. Ein Landwirt hat gesagt, dass ein Teil seiner Ackerfläche weggenommen wird, um diesen Golfplatz zu bauen, hat sich darüber beklagt, was natürlich Einbußen zur Folge hat, finanzielle Einbußen für ihn. Nun gibt es eine Protestexkursion, die vom AHA durchgeführt wird, und zwar nächsten Dienstag um 17.30 Uhr ist da Treff an der Straßenbahnlinie der Nummer 7, Bitterfelder Straße. Ja, das Konzept ist ja im Großen und Ganzen eigentlich schon durchgewunken worden. Trotzdem lohnt es sich immer noch dagegen zu protestieren. Und wahrscheinlich müssen die Mittel auch dramatischer werden, drastischer, wie auch immer, auch wenn es eigentlich zum Resignieren verleitet. Ja, wir schauen ja hier in den Regionalnachrichten besonders auf sämtliche Wassernutzungskonzepte der Stadt. Und egal, welche Proteste von Umweltinitiativen, von Bürgern es gibt, die werden trotzdem immer wieder durchgedrückt, oder? Ja. Udo, was sagst du? Das ist doch schon vermehrt so.
Hufeisensee ist tatsächlich so ein Beispiel, wobei ich da auch, also ich mache jetzt mal auch so eine Publikumsbeschimpfung, ne? Also du hast es ja vorhin gesagt, das Thema ist wirklich schon sehr lange in Diskussion und ich kann mich erinnern, also ich will jetzt nicht sagen, es hat keinen Zweck mehr, ne? Also gehen Sie ruhig, wenn Ihnen das nicht gefällt, am nächsten Dienstag zur Protestexkursion. Allerdings kann ich mich erinnern, vor 2 Jahren, als da so die ersten Pläne raufkamen und als man wirklich noch einwirken konnte, da hat sich kaum jemand drum geschert. Also ich war ziemlich schockiert auch, wie desinteressiert denn die Öffentlichkeit eigentlich war. Weil dort hätte man mit Exkursionen wahrscheinlich schneller zum Protestexkursionen schneller zum Ziel kommen können. Jetzt, wie gesagt, liegen die Beschlüsse vor. Jetzt wird das schon ganz schön, wie du sagst, jetzt muss man schon ganz schön drastisch werden, um da noch eine Rücknahme der Beschlüsse zu erwirken. Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen früher aufstehen und ein bisschen genauer zuhören, was wir hier erzählen. Weil viele Sachen haben wirklich einen sehr, sehr langen Vorlauf hier. Und da können sie sich vielleicht auch schon eher beteiligen. So, jetzt habe ich auch mal meinen Frust. Ja. Nee, das, also, weil wie gesagt, jetzt wo es gebaut wird, jetzt wo die Bagger anfahren, da wird es laut. Wie gesagt, vor 2 Jahren hätten wir vielleicht noch mehr und schneller da drauf einwirken können. Was sich auch lange hinzieht, sind diese Verhandlungen bundesweit. Arbeitskampf, Kinder, Tagesstätten, Erzieherinnen und Erzieher. Verdi ist ja, glaube ich, die Gewerkschaft, die da aufruft und um bessere Arbeitsbedingungen kämpft. Offen ist jetzt ja noch, wie es wirklich weitergeht. Also im Moment wird erstmal nicht mehr gestreikt, sondern es wird wieder verhandelt. Gutes Zeichen. Offen ist auch noch, ob die Eltern, welche ihre Kinder an diesen Tagen, an den Tagen des Streiks, ihre Kinder nicht in Betreuung geben konnten, ob sie die gezahlten Kita-Gebühren erstattet bekommen. Das war ja so eine Forderung der Stadtelternvertretung, die gesagt hat, nee, wenn wir da die Kinder nicht hingeben können, dann möchten wir unsere Gebühren gern zurück, weil nicht erfolgte Leistung. Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand, der hat zumindest schon mal also Verständnis gezeigt und angekündigt, dass er in der kommenden Stadtratssitzung, also Ende Juni, einen entsprechenden Vorschlag einbringen wird, dass also diese Gebühren wieder ausgezahlt werden. Parallel zu dieser Ankündigung schafft die Stadtelternvertretung jetzt auch gute Stimmung, sag ich mal. Denn so ein bisschen, also das klingt ja schon auch immer ein bisschen, also man kann das verstehen, ne? Wie gesagt, ich kann meine Kinder nicht in den Hort bringen, also möchte ich das Geld zurück. Aber so ein bisschen ist das auch so, ich bin ganz schön angenervt. Und die Stadtelternvertretung möchte nun demonstrieren, dass das eben nicht einfach nur um so Geldfuchserei geht, sondern Vorschlag ist, das erstattete Geld, also das, was die Eltern zurückbekommen könnten, an Kindertageseinrichtungen zu spenden, sodass diese also tatsächlich ein bisschen mehr Mittel für die Betreuung der Kinder haben und dieses sinnvoll verwenden können. Zum Beispiel Ausflüge machen, Spielzeug kaufen. Die Erzieherinnen und Erzieher wissen natürlich schon, wie sie das verwenden können. Ich finde, das ist eine ganz schöne Idee. Ändert zwar nicht generell etwas an den Bedingungen, zu denen die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten gehen, aber macht vielleicht doch das eine oder andere möglich. Schön an dem Vorschlag finde ich auch, dass der Stadtelternrat das freiwillig zur Wahl stellt. Also das heißt, Sie als Eltern, Sie müssen sich da jetzt schon selbst und aktiv entscheiden, ob Sie das Geld jetzt für Ihre eigene Haushaltskasse nehmen oder ob Sie das der Kindertagesstätte zugutekommen lassen und spenden wollen. So ist es mit dem Geld.
So ein bisschen traurig an der Meldung, finde ich, oder beziehungsweise das habe ich öfter gehört in letzter Zeit im Zuge der Streiks, dass Eltern sich darüber beschweren, dass sie ihre Kinder nicht in die Einrichtung bringen können. Und traurig daran finde ich, dass die Eltern eigentlich nur sich und ihr eigenes Kind und ihre eigene ihre eigene Einschränkung dabei sehen und nicht unter welchen Bedingungen die Erzieher und Erzieherinnen wieder arbeiten müssen. Mhm. Also da sei auch angemerkt, dass es einen sehr niedrigen Betreuungsschlüssel gibt in sämtlichen Kitas in der Stadt, in den städtischen, nicht in den freien, da sieht es ganz anders aus. Dass immer Erzieherinnen krank sind, sei es aus Überforderung, sei es aus die ganzen kleinen Erregerchen, die natürlich in Kitas auch so umhergehen. Das ist einfach ein extrem verantwortungsvoller, harter Job. Und ich finde es einfach sehr egoistisch zu sagen, ich will jetzt mein Geld zurück, weil mein Kind nicht betreut wurde. Das ist einfach nur mal so ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf geht und den ich gerne mal hiermit verbreiten möchte.
Ich finde es auch gut, dass du darauf nochmal betonst, weil in den, sag jetzt mal, in den großen Medien wird ja ganz schön gegen alle, die in Streik gehen, agiert. Also ich kann mich erinnern, letzte Woche in der Zeit auch großer Artikel, mehrere Artikel von Menschen, von Eltern mit Kindern, klar, aber die darüber schreiben, wie schwer sie das doch jetzt haben und was sich die Erzieherinnen da eigentlich einbilden. Und schreiben Leute, die bei der Zeit agieren und wo dann auch noch drin steht, mein Mann, der arbeitet ja an der Grafikagentur und so und so, wo ich sofort weiß, was die verdienen, aber die haben jetzt ein ganz schweres Leben, weil andere versuchen eigentlich noch nicht mal, also in die Nähe des Lohnniveaus zu kommen, was sie haben. Aber wie gesagt, der Stadtelternrat, der hat, wie gesagt, glaube ich, schon einen ganz, ganz schönen Weg da eingeschlagen, weil vorher fand ich diese Forderung mit dem Geld zurück auch eher kleinlich. Geld zurück, Haushalt. Habe ich in der letzten Woche Ihnen ja schon ein bisschen erzählt, dass der Bürgermeister von Schkopau einen schönen Weg geht, nämlich die Menschen in dem kleinen Städtchen Schkopau in die Planung der Finanzen einbeziehen möchte. Das klang so ein bisschen sensationell und was ich da verschwiegen habe, in Halle existiert diese Möglichkeit bereits, ich weiß gar nicht wie lange, aber doch schon einige Zeit. Aber, und deshalb habe ich es vermutlich auch vergessen, so richtig wird diese Möglichkeit gar nicht angenommen. Der Bürgerhaushalt in Halle ist vielleicht eine hübsche Idee, aber der letzte Vorschlag auf dieser Seite, die heißt Rechne mit Halle, also rechne-mit-halle.de. Der letzte Vorschlag, der dort geäußert wurde, der stammt vom November vergangenen Jahres. Sie haben also keine Lust, drüber nachzudenken, wie hier Geld ausgegeben wird. Könnte man meinen. Könnte aber auch daran liegen, dass das einfach nicht so attraktiv ist und nicht so viel Spaß macht, nur darüber nachzudenken, wo und wie Geld eingespart werden kann. Denn das ist eigentlich der Sinn dieser Seite. Da geht es gar nicht ums Ausgeben, sondern es geht immer darum, machen Sie einen Vorschlag, wo wir Geld einsparen können. Ja, nun könnte diese Seite ja in Kürze auch anders aussehen. Zumindest Stadtkämmerer Egbert Geier, der hat in der Beigeordnetenkonferenz am letzten Dienstag angekündigt, dass die Seite überarbeitet wird und dann super attraktiv aussieht und ab Ende Juni in neuem Outfit und dann haben sie vielleicht viel mehr Lust zu sparen. Vielleicht können sie ja trotzdem auch reinschreiben, wo man noch mehr Geld ausgeben kann. Also sie können ja so eine Seite immer nutzen, wie sie wollen. Aber freuen Sie sich auf in 3 Wochen, dann können Sie Ihre Meinung kundtun, können Sie schreiben auf der Seite rechne-mit-halle.de, wo die Stadt Ihrer Meinung nach unnütz Geld ausgibt und dann können Sie in die Tasten hauen, mitbestimmen und kann ja auch gut sein, dass wenn Sie jetzt Dinge, die Sie wirklich blöd finden, also ganz viele Einsparvorschläge dort reingeben, dass Sie dadurch Dinge ein bisschen fördern, von denen Sie jetzt finden, dass da zu wenig Geld ausgegeben wird.
Ich würde die Region Nachrichten mit einem Veranstaltungstipp schließen. Und zwar gibt es in Leipzig heute Abend einen Film. Globale Kino ist der große Rahmen dieses Filmes oder dieser Filmreihe. Es gibt das globalisierungskritische Kino und heute Abend läuft der Film Losto con la Sposa. Es geht um 5 geflüchtete Syrer und 5 geflüchtete Palästinenser, die mit einer inszenierten Hochzeit 5 europäische Grenzen überqueren. In dem Film wird der Kern der Dublin-Verordnungen auf sehr humorvolle, aber durchaus nicht verharmlosende Weise aufgegriffen und von den Geflüchteten selbst erzählt. Der Film ist also ein politisches Statement. Er soll aber gleichzeitig auch den Blick dafür öffnen, dass man Flüchtlinge nicht nur als Opfer betrachtet, sondern auch als handelnde Personen, die versuchen, an ihrer Position aktiv etwas zu verändern. Den Film gibt es in Leipzig zu sehen und zwar im Neuen Rathaus heute Abend 19 Uhr im Foyer.
Wir sagen an dieser Stelle tschüss, tschüss, Masalam.
Tschüss.